Hallo.
Schön, dass doch noch ein paar sich auf den Weg gemacht haben. Wir hatten schon Bedenken, dass wir ein noch kleinerer Kreis heute sind. Aber es liegt ja nicht an der Zahl, Gottes Segen zu erfahren. Ganz egal, wie viele wir sind. Gott möchte uns begegnen in diesem Gottesdienst. In diesem Gottesdienst geht es um das Licht. Leben im Licht. Und da passt ganz wunderbar der Wochenspruch für die kommende Woche aus Epheser 5, der Vers 8. Dort heißt es: Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Habe ich ein Problem mit? Nicht, dass ich in der Dunkelheit lebe. Nein, ich weiß schon, wo das Licht ist und wer das Licht ist. Aber in lauter Güte, ich weiß nicht, ob das bei euch immer so ist, bei mir nicht. Gerechtigkeit. Zum Glück haben wir die Gerechtigkeit, die Jesus uns gibt. Ja, und Wahrheit. Wahrheit ist heutzutage ein beugsamer Begriff. Wahrheit. Licht ist in der Bibel oft ein Bild für die Herrlichkeit, Reinheit und Schönheit Gottes. So steht es im Psalm 104. Das Licht, es steht im Gegensatz zur Dunkelheit in dieser Welt mit Leid, Sünde und dunklen Machenschaften. Dieser Gottesdienst soll uns dabei helfen, mehr das Licht in uns zum Strahlen zu bringen. Mehr Licht, das soll mal ein bekannter Franzose gesagt haben, Blaise Pascal, in seiner Sterbestunde: mehr Licht, wir alle brauchen das Licht, um leben zu können. Ja, also herzlich willkommen zum Gottesdienst. Gottes Segen wünsche ich uns für uns alle. Danke, Vater im Himmel, dass du uns Licht gebracht hast in unser Leben, durch unseren Herrn Jesus Christus, der das Licht für die Welt ist und für uns jeden persönlich. Danke, dass wir uns nicht zerreißen müssen in Dingen, um dir zu gefallen, sondern dass wir wissen, wir stehen vor dir, weil du uns gnädig bist, weil du uns lieb hast, weil du nicht auf unsere Fehler achtest, sondern sie ausgetilgt hast am Kreuz für uns. Danke dafür. Und wir leben in der Verantwortung vor dir, dass dein Licht scheinen will durch uns in diese Welt, die so dunkel und finster ist. Rüste uns aus mit allem, was wir dazu brauchen. Danke, dass du es tun willst. Danke, dass du es auch tun willst durch diesen Gottesdienst. Bitten dich um offene Herzen, dass du störende Gedanken weghältst und dass wir ja hören auf das, was du jedem Einzelnen persönlich zu sagen hast. Segne Jörg in der Verkündigung, in der Predigt. Danke, dass du viele Möglichkeiten hast zu reden zu uns, durch die Lieder, durch die Lesungen, dein Wort. Danke, dass du redest in dieser Welt, auch wenn die Welt es nicht hören will. Wir bitten dich für die, die leiden müssen, weil sie dich lieb haben, weil sie an dich glauben. Sei du ihnen nah, helf du ihnen, ja, stark zu bleiben und auch ihren Peinigern oder ihren Verfolgern nicht zornig gegenüber zu sein. Danke, dass du bei denen bist, die dich brauchen, dass du bei denen bist, die nicht mehr hier in die Gottesdienste kommen können, dass du auch bei denen bist, die in Urlaub sind, verreist sind oder sonst verhindert sind. Danke, dass du da auch alle Möglichkeiten hast, sie anzurühren. Wir bitten dich darum. So bitten wir dich, segne diesen Gottesdienst, König der Könige, Herr aller Herren, und danke, dass du gegenwärtig bist. Wir beten dich an. Amen. Amen. Um das Licht geht es, Leben im Licht. Und da fand ich diese Woche in der Bibellese, hat der Text im 2. Mose 34 sehr gut dazu gepasst. Ich lese aus 2. Mose 34, die Verse 27 bis 35. Der Herr befahl Mose: Schreib alles auf, was ich dir gesagt habe. denn es ist die Grundlage für den Bund, den ich mit dir und den Israeliten schließe. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Er schrieb auf die Steintafeln die 10 Gebote, auf die sich der Bund des Herrn mit den Israeliten gründete. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Mose selbst merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm, und Mose redete mit ihnen. Danach kamen auch die anderen Israeliten, und Mose gab ihnen alle Gebote weiter, die ihm der Herr auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Als Mose ihnen das alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer wenn Mose in das Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte, und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Mose hatte eine gewaltige Ausstrahlung. Gerade kommt er aus der Gegenwart Gottes, was eine außergewöhnliche, übernatürliche Wirkung auf ihn hat. Die intensive Begegnung mit dem Vater des Lichts lässt auch ihn strahlen. Jesus spricht von sich selbst als dem Licht der Welt. Wenn wir ihm begegnen, bekommen auch wir Ausstrahlung und leuchten für die Menschen um uns her. Manchmal ist das vielleicht auch bei Mose, der selbst gar nichts von seinem Strahlen gemerkt haben. Und manchmal merken wir vielleicht auch gar nichts von unserem Strahlen. Ja. Auch wir bekommen Ausstrahlung und leuchten um die Menschen um uns her. Dafür müssen wir aber kein inneres Licht in uns entdecken, aber uns Jesus und seinem Wort aussetzen, seine Gegenwart in Gebet und Bibel suchen, fest mit ihm in der Gemeinschaft mit seinem Leib, der Gemeinde, angehören. Und das lässt uns leuchten.
Leben im Licht. Ich habe zwischendurch, eigentlich ganz am Anfang, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, überlegt, ob ich diesem Text nicht einen anderen Titel gebe, nämlich den Titel Adel verpflichtet. Und während ich gleich anfangen werde mit meiner Predigt, werdet ihr verstehen, warum. Aber als ich dann etwas weiter gekommen bin und verstanden habe, worum es in diesem Text eigentlich geht, gemerkt, der Titel Adel verpflichtet ist falsch. Es ist nicht das, worum es mir heute Abend geht, sondern es geht um eine ganz andere Situation und nicht um etwas, wo ich fast denke, dass es so etwas wie ein Missverständnis dieses Textes ist, wie man damit umgehen kann, um genau das deutlich zu machen, dass wir doch besonders gut leben sollen. Also besonders vorbildlich leben sollen, so drücke ich es mal aus. Ich lese aus Epheser 5 die Verse 8. Die zweite Hälfte bis Vers 14, also der Perikopentext für dieses Wochenende. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Adel verpflichtet. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf, Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Soweit dieser Abschnitt. Wie gesagt, ich habe bei der Vorbereitung einen ziemlichen Bogen gemacht, bei meinen eigenen Gedanken, und gemerkt, dass es mir um was ganz anderes geht, als ich so von der Gewohnheit her in diesem Text gesehen habe. Und trotzdem geht es darum, dass der Paulus das hier ganz, ganz deutlich schreibt: Das, was gut ist, das, was wahr ist, das, was gerecht ist, das sind die Sachen, die dem Herrn gefallen. So möchte Gott, dass wir leben. Und weil wir ja nun mal gerettet sind, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir mit Christus leben, deswegen gehört sich das doch für uns, dass wir so sind und uns auch so verhalten. Schön, wenn es so ist. Ich fange aber mal an einer etwas anderen Stelle an, nämlich bei uns selbst. Alles, was uns prägt, bringt Früchte hervor in unserem Leben. Alles, was uns prägt. Normalerweise sind das die Eltern, das Leben im Elternhaus mit den Geschwistern oder wie auch immer. Dann kommen andere prägende Elemente noch mit dazu, manchmal in der Schule und manche sogar noch im Berufsleben. Aber die Hauptprägungen fallen eigentlich in die frühe Kindheit hinein. Und das, was uns in dieser Zeit begegnet ist, bringt Früchte hervor. Es bringt uns dazu, Sachen zu tun und zu sagen, zu denken und damit umzugehen, so wie wir immer gedacht haben, wie das zu sein hat, weil wir ja so geprägt sind. Und dann kommt das so vor, dass ich hatte vorhin noch ein Telefonat, das hat mich mal wieder ziemlich viel Kraft gekostet, aber es war sehr gut, dass wir es geführt haben, von jemand, dessen Frau sich von ihm trennt oder getrennt hat. Diese Frau kommt aus einem ganz frommen Elternhaus und er aus einem Elternhaus, wo die Eltern eher in der Esoterik zu Hause waren oder beziehungsweise ganz atheistisch. Also völlig unterschiedliche Situationen. Und dieser fromme Schwiegervater von ihm hat immer auf ihn eingeredet und ihn schlecht gemacht, weil er in der Vergangenheit Sachen getan hat, die nicht in Ordnung waren aus seiner Sicht. Und deswegen wollte er nicht, dass er weiter mit seiner Tochter verheiratet ist. Und hat alles dazu getan, dass diese Ehe kaputt gegangen ist. Es ist für mich ungeheuer schwer, das so mitzukriegen und zu erleben und zu sehen, wie kann das sein, aus welchem Beweggrund kommen diese Leute raus. Gut, sie kommen aus einer Umgebung, wo man so gedacht hat, wenn ich Christ sein will, dann muss ich mich von der gesamten restlichen Welt unterscheiden. Und es ist ganz klar, weil er aus Russland kommt, dass das eben auch besonders strenge, moralische und so weiter Maßstäbe bedeutet, die man einzuhalten hat. Und was mir am meisten dabei wehtut bei dieser ganzen Geschichte ist, dass ich leider sehen muss, dass er bei all seiner Strenge und Moral vergessen hat, dass Gott Liebe ist. Und dass Gott niemals will, dass ein Paar, was sich vor seinen Augen hat trauen lassen, auseinandergeht, nur weil mir mein Schwiegersohn nicht gefällt. Also Sachen gibt es, wo ich einfach sagen muss, okay, es tut mir sehr, sehr leid und sehr weh, das mitzuerleben und zu sehen, was daraus alles wird. Und doch gibt es sowas. Und es ist traurig für mich, dass es das gibt. Unter Menschen, die von sich selber sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich lebe so, wie Gott das von mir will. Alles, was uns prägt, bringt Früchte. Ob das negative Sachen sind oder ob das positive Sachen sind. Wenn wir geprägt sind dadurch, dass vom Elternhaus ja eine gewisse Großzügigkeit immer da war, dass Gäste immer herzlich willkommen waren, wird uns auch das prägen. Wenn es klar ist, dass man die Leute aufnimmt und ihnen hilft, sie unterstützt, dann prägt uns das. Dann trägt es Früchte auch in unserem Leben. Entweder die, dass man sagt, ich will das aber nicht, und dann macht man das Gegenteil, oder aber, dass man mitmacht und sagt, es war eigentlich immer schön. Ganz je nachdem, wie man damit umgeht. Also es ist nicht so, dass bei dem Elternhaus genau das rauskommt, aber die Prägung entsteht dadurch, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und genauso macht der Paulus dann weiter und sagt, wenn Gottes Geist in unserem Leben drin ist, prägt er unser ganzes Denken, unser Fühlen, unser Verhalten, er prägt unsere Worte, er prägt das, was wir tun, er prägt die Orte, wo wir hingehen, die Art und Weise, wie wir reden, mit anderen Menschen umgehen, wie auch immer. Und er macht deutlich, da wo Gottes Geist in unserem Leben wirklich wirksam wird, sind diese Früchte immer gut. Da wo Gottes Geist in unserem Leben wirksam wird, sind diese Früchte gut, nicht zerstörerisch. Nicht verurteilend, nicht niedermachend oder fertigmachend, sondern sie sind gut. Denn Gott ist die Güte in Person. Er hat es bewiesen in all seinem Tun. Er hat es bewiesen darin, dass er uns einen Lebensraum geschaffen hat, der besser nicht sein konnte. Er hat es bewiesen, indem er uns Fähigkeiten gegeben hat, in diesem Lebensraum zu leben und das Beste daraus hervorzuholen. Er hat es bewiesen, indem er sogar uns Menschen, die wir uns trotz alledem von ihm entfernt haben, immer wieder zurückholt und sogar seinen Sohn für uns sterben lässt, um uns vergeben zu können, damit wirklich alles in Ordnung kommt. Und er uns seinen Geist geben kann, der in unserem Leben wieder neu das Gute bewirkt. Er hat es bewiesen, dass Gott wirklich gut ist. Und wenn ich das weiß, dass Gott so ist, dann ist das die Frucht, die der Heilige Geist in meinem Leben hervorbringen will. Darum geht es ja in diesem Abschnitt. Er will, dass in meinem Verhalten, in meinem Leben bei den anderen Menschen überkommt, Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. Und das war im Zweiten genauso. Gott ist gerecht. Also ich glaube, für unser normales Verständnis von dem, was Gerechtigkeit ist, ich habe das schon öfters mal so erwähnt, weil mich das einfach von der Denkweise her so ein bisschen stört, muss ich sagen, es gibt nicht viele, die ungerechter sind als Gott. Guckt mich groß an. Ist doch logisch, oder? Wenn Gott mit mir gerecht umgehen würde, würde er mir einen Tritt in den Hintern geben und dafür sorgen, dass ich möglichst weit von ihm weg bin. Aber er ist gerecht in einer anderen Art und Weise. Er macht mich gerecht, indem Jesus für mich gestorben ist, sein Blut für mich hat fließen lassen und er damit alles bezahlt hat, was ich jemals verbockt habe und verbocken werde. Ist das gerecht? Nach unserer Vorstellung nicht. Aber nach Gottes Vorstellung sorgt er dafür, dass ich in seinen Augen als richtig, als gerecht dastehe. An der Stelle brauche ich das Adel verpflichtet dann doch wieder. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Gott sorgt dafür, dass wir Menschen sind, die auf dieser Erde, egal was unsere Vergangenheit war, gerecht leben können. Von ihm gerechtfertigt, von ihm gerecht gesprochen. Und er hat die Strafe für unsere Schuld bezahlt. Er macht mich gerecht. Und wahr. Diese drei Begriffe, die wir an dieser Stelle finden, gut, gerecht und wahr, sind die Begriffe, die unser Leben prägen sollen. Prägen wollen, wäre eigentlich richtig gesagt. Denn es ist Gott, der so ist. Er ist wahr. Jesus sagt es von sich selbst klipp und klar. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Die Wahrheit. Und das Leben. keine alternative Wahrheit, kein Wahr, was ich mir selber zuspreche und die Realität damit völlig verdrehe, sondern die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die Gott ist, möchte er in unserem Leben sichtbar werden lassen. Gut kann ich verstehen, gerecht kann ich nur dankbar annehmen, aber das mit dem Wahr ist nicht so einfach. Wenn ich mir vorstelle, wie wird das sichtbar, dass ich wahr bin? Woran wird das sichtbar, dass ich wahr bin? Soll ich euch das sagen? An dem, was jetzt in dem gesamten Rest in diesem Text drin steht. Und das ist eine interessante Sache, das ist das, was mir diese Woche so bewusst geworden ist, was Paulus uns hier versucht weiterzugeben, was Gott durch seinen Geist versucht in unserem Leben deutlich zu machen. Er fängt da an, wo er sagt, wir leben in einer Situation, in der wir in der Finsternis leben. Jeder Mensch wird da drin geboren, ob er will oder nicht. Und für Gott gilt auf der anderen Seite, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis, so steht es in Johannes 1 im Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, aber in dieser Welt leben wir in dieser Finsternis. Und da gibt es Menschen, die lesen dann weiter in diesem Abschnitt und lesen dann zum Beispiel, denn was manche im Verborgenen treiben, das ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch was aufgedeckt worden ist, ist dann Licht. Also, hier geht es ums Aufdecken von Schuld. Und da kommen wir wieder zu einem Hobby, was manche Leute haben. Nämlich, sie gucken, was andere Leute falsch machen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Als die Annette vorhin hier vorbeikam und die Kerze angemacht hat am Altar, habe ich ihr gesagt, ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen früher aufhörst zu rauchen. Sie hat so eine richtige Qualmwolke hinter sich hergezogen. Das war nicht in Ordnung, Annette, ich bitte dich um Vergebung an der Stelle. Aber das ist genau der Punkt, um den es geht. Ich habe ihren Fehler aufgedeckt, den sie kennt und wir haben oft darüber geredet, deswegen sind wir uns da nicht böse. Aber das ist trotzdem nicht richtig, denn es ist nicht mein Fehler, sondern es ist ihrer. Und das ist nicht meine Aufgabe, ihren Fehler aufzudecken. Es gibt Situationen, wo es tatsächlich so ist, dass ich einem Menschen auch mal helfen kann, aus einer Situation rauszukommen. Aber das funktioniert in der Regel nur dann, wenn dieser Mensch zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem. Dann kann ich ihm helfen. Dann kann ich ihm helfen, aufzudecken, wo das Problem herkommt und wieso das so ist und wie man das wieder loswerden kann. Aber jemandem zu sagen, das machst du falsch, hilft niemandem. Es macht den anderen nur schlecht und nieder. Es nimmt ihm die Freude am Leben und vor allen Dingen dieses Bewusstsein, was es heißt, als Christ in dieser Welt zu leben, nämlich Licht zu sein und nicht zu zeigen, wo noch kein Licht ist, sondern wenn da kein Licht ist, dann habe ich die Aufgabe, mein Licht, was Gott in mich hineingelegt hat, dahin leuchten zu lassen, damit es auch da hell wird. Aber ich kann nicht jemand anderen schlecht machen. Das ist überhaupt keine Möglichkeit. Und deswegen halte ich das für ein ganz, ganz böses Missverständnis, wenn es mir darum geht, dass ich bei den anderen gucke, was nicht in Ordnung ist und versuche ihnen zu sagen, was sie besser machen sollen. Und das meistens ja, wie gesagt, auch noch ungefragt. Das, worum es hier geht, ist etwas ganz anderes. Es geht nämlich um meine eigene Finsternis. Um die Sachen, die in meinem Leben noch nicht in Ordnung sind, die Gott verändern möchte. Warum? Kommt gleich. Aber zunächst einmal diese Situation. Gott möchte, dass in meinem Leben das, was noch nicht hell ist, hell wird. Also er möchte nicht, dass ich perfekt werde. Er möchte auch nicht, dass ich alles richtig mache oder sonst irgendwie, obwohl es schön wäre, wenn es so wäre, aber er möchte, dass mein Leben hell wird. im Licht Gottes steht, ganz bewusst in seinem Licht steht und sich von ihm bescheinen lässt und hell machen lässt und reinigen lässt und verändern lässt und von ihm gebrauchen lässt, in dieser Zeit Licht zu sein. Ich bin kein Licht dadurch, dass ich mich selbst hinstelle und sage, ihr seht doch an mir, wie Gott auf meiner Seite ist, sondern einfach nur deutlich zu machen, dass Gott ein guter Gott ist. Und weil er ein guter Gott ist und weil er in meinem Herzen ist, bemühe ich mich, soweit ich dazu in der Lage bin, gut zu sein. Und weil Gott ein gerechter Gott ist, bemühe ich mich in meinem Leben, in dem Umgang mit den Menschen um mich herum, möglichst gerecht zu sein. Das kann ich nicht immer, weil ich nicht alle Informationen habe. Aber ich bemühe mich, gerecht zu sein und vielleicht sogar Menschen helfen, in die Gerechtigkeit Gottes hineinzukommen und zu erleben, dass, wenn er uns vergibt, das viel mehr wert ist, als dass wir alles richtig machen. Denn es gibt ganz viele andere Menschen außer uns. Und viele von denen haben zu hören gekriegt, nur wenn du gut genug bist, nimmt Gott dich an. Und viele haben aufgegeben. Die beschäftigen sich nicht mehr mit Gott, die gehen nicht mehr in die Kirche, weil sie keine Lust haben, Sonntag für Sonntag ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Kann ich gut verstehen, ganz ehrlich. Wenn ich an deren Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Aber Gott ist ein guter Gott. Und seine Gerechtigkeit heißt, er bezahlt für meine Schuld. Und er macht mein Leben hell. Er ist die Wahrheit und er steht vor mir und er sorgt dafür, dass alles Falsche, was über mich geredet wird, auch in die richtigen Bahnen gelenkt wird, auch wenn es mir nicht immer so geht, wie ich mir das wünsche. Und nicht alles so klappt, wie ich das gerne hätte. Aber Gott möchte mich zu einem Menschen machen, der sein Licht, seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit zu den Menschen bringt, die um uns herum leben. Menschen, denen wir gut tun und nicht schlecht. Deswegen macht Paulus das hier so deutlich und er schreibt in den letzten Versen, dass das, was von ihm, von seinem Licht aufgedeckt wird, was ins Licht gebracht worden ist, das wird wieder selber zum Licht, auch wenn es noch so finster war. Was sichtbar geworden ist, so schreibt Paulus, ist im Licht. Das, was ich aufgedeckt habe in meinem Leben, ist im Licht. Was ist das für ein Geschenk, dass wenn ich alleine damit nicht klarkomme, ich mit jemandem reden kann und sagen kann, du, ich muss dir mal erzählen, ich muss mal was loswerden aus meinem Leben. Bitte bete mit mir gemeinsam, dass Gott sein Licht da wieder reinscheinen lässt. Das ist ein ungeheuer großes Geschenk, was Gott uns macht. Nichts, was ich von Menschen verlangen sollte. Aber es ist ein Geschenk, womit er uns hilft. Denn wir brauchen das immer wieder. Und das ist einfach so schön zu sagen, das ist sichtbar geworden, was in meinem Leben falsch war. Und deswegen ist es nicht mehr Finsternis, sondern es ist wieder Licht. Es ist wieder der Bereich, den Gott gebraucht, um für andere Menschen da zu sein. Die sehen, der behauptet gar nicht, dass er alles richtig macht. Und er stellt sich auch nicht so hin, als ob das so wäre, was oft noch schlimmer ist. Sondern er gibt zu, dass er selber immer wieder Hilfe braucht und erlebt hat, wie Gott ihm vergeben hat. Und erlebt hat, wie Gott Sachen, die kaputt waren, heil gemacht hat. Wie viele Leute kennt ihr, die in einer ähnlichen Situation stecken und die sich nichts sehnlicher wünschen als einen Menschen, der ihnen Mut macht, doch mal mit dem eigenen Leben aufzuräumen. Nicht indem man ihm sagt, du musst das machen, sondern indem man erzählt, das ist mit mir passiert. So ist es mir gegangen und das hat es bei mir bewirkt. Das ist das, was wir in dieser Zeit ganz, 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 ganz dringend brauchen. Nicht die perfekten Menschen, auch nicht die perfekt liebenswürdigen Menschen, die über alles hinwegsehen und nicht sehen, was eigentlich Sache ist, sondern Menschen, die sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Und das ist mir passiert. Und das hat Gott daraus gemacht. Und so hat er mir geholfen. Und er liebt dich ganz genauso wie mich. Kein bisschen weniger, egal wo du gerade steckst. Und das ist so wichtig, denn der Paulus schreibt das hier, was sichtbar geworden ist, gehört zum Licht. Alles, was aufgedeckt worden ist aus unserem Leben, gehört Gott, gehört zu Gott, zu Gottes Leib, zu Gottes Reich. Es ist das, wodurch Gott wirksam ist in dieser Zeit. Nicht nur, indem wir das sollen, sondern er macht das ganz einfach. Denn er kennt die Umstände, er weiß, welcher Mensch zu welcher Zeit was hören und von jemand anderem hören muss oder was ich zu welcher Zeit auch weitergeben soll. Und deswegen geht er so weit, dass er ein Zitat nimmt und dieses Zitat dann so beschreibt, selbst wer regelrecht im Todesschlaf schläft, kann immer noch Licht werden. Also wer so weit von Gott weg ist, dass er überhaupt nichts mehr mitkriegt von dem, was Gott eigentlich sagt. Selbst für den ist, solange er lebt, die Hoffnung nicht zu Ende. Selbst der kann Licht sein. Also nicht nur für andere Menschen wirklich zu einem Stachel werden, der ihm ständig piesackt, sondern der kann Licht sein. Jetzt überlegt euch mal einen, der euch so richtig wehtut, wo ihr ganz, wenn ihr ehrlich seid, nach Möglichkeiten Bogen drum macht. Und jetzt stellt euch mal vor, der wird zu einem Menschen, der euch nur noch Gutes tut. Zu einem Menschen, der voller Liebe und Dankbarkeit diese Liebe und Dankbarkeit, die Gott für ihn hat, weitergibt. Und dann stellt euch vor, und das, weil ihr bereit wart, liebevoll mit ihm umzugehen. Und ehrlich mit ihm umzugehen. Und zu sagen, das ist mir passiert. Und das hat Gott daraus gemacht. Dieses persönliche Zeugnis ist wahrscheinlich das Einzige, was heute noch zu Menschen spricht, die nichts mit Kirche direkt zu tun haben, die sich der Bibel nicht mehr aussetzen, die dem Glauben nicht mehr aussetzen. Da sind nur noch wir, diejenigen, die da sind und die in der Lage sind, auch etwas zu ändern. Und darum ist es mir persönlich wirklich sehr, sehr wichtig, auch mit diesem Gottesdienst jetzt am kommenden Sonntag im Zelt. Das sind für mich so die wichtigsten Gottesdienste. Und ich freue mich riesig darüber, dass ich dieses Jahr nicht nur einen davon habe, sondern zwei. Am Ende August bin ich in Immelshausen auf dem Weinfest bei einem ökumenischen Gottesdienst zum Predigen. Und das hat sich so gut ergeben, weil dort die Gruppe der Brasilianer, die zu der Zeit dann gerade in Deutschland sind, also durch die Städtepartnerschaft, und ich das dann angeboten habe, wenn das schwierig wird mit dem Übersetzen, bringe ich meinen Übersetzer direkt mit. Und es hat keiner was gesagt, dass sie dagegen sind. Ich glaube, es hätte sich keiner drum gerissen, bei diesem Gottesdienst zu predigen, aber ich habe mich drum gerissen, um ehrlich zu sein. Und es ist mir wichtig und ich freue mich darauf. Ich freue mich einfach darauf, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, Sachen zu tun, die wir sonst nicht haben, warum auch immer. Und deswegen ist das einfach wichtig und ich möchte euch da wirklich ganz herzlich drum bitten, auch für nächsten Sonntag jetzt speziell, wenn wir hier in Werlau sind, dass Gott die richtigen Worte gibt. Es geht nicht darum, dass ich gut predige. Das hilft keinem. Aber es geht darum, dass Gottes Geist in die Herzen derer redet, die da vor uns sitzen. Und dass wir, die wir mit dabei sind, aus den beiden Gemeinden, und deswegen habe ich wirklich beide Gemeinden dazu eingeladen, dass aus den beiden Gemeinden die Leute da sind und durch ihr Verhalten, durch ihr Reden, durch ihr Denken und durch ihr Beten, vielleicht auch während des Gottesdienstes, sollte aber dann leise sein, wirklich deutlich machen und helfen, dass Gottes Geist reden kann. Ich alleine kann keinem Menschen irgendwas verändern. Das ist nicht möglich. Aber Gott kann. Wir wünschen uns, dass neue Leute bei uns in die Gemeinden kommen. Selbstverständlich tue ich auch, bete auch jeden Tag dafür. Aber manchmal ist es wichtig, auch rauszukommen zu den Leuten und das zu tun, wozu Jesus uns eigentlich aufgefordert hat. Zu ihnen zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, müssen wir sie einfach nutzen und auch das Beste daraus machen. Und deswegen, ich freue mich einfach darauf, dass ihr für mich betet. Und ich wünsche mir, dass an dem Sonntag hier und an dem Sonntag in Emmelshausen mindestens einer aus seinem Todesschlaf rausfindet. Und wenn ihr dafür betet, betet ruhig für zwei, das schadet nichts. Aber einfach das in diesem Bewusstsein zu haben, das ist nicht einfach irgendwas, wo ich eventuell im Nassen oder in der Hitze sitze oder was auch immer, sondern es ist eine Möglichkeit, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und darum brauche ich das Gebet. Ich merke das immer wieder, und wir haben das in diesem Jahr ja so krass erlebt, vor Brasilien und nach Brasilien, wo wir wirklich eine Aufgabe hatten, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, aber dass bei uns zu Hause alles schief ging. Alles Mögliche kaputt gegangen ist und es wirklich haarsträubend war zum Teil und mich furchtbar genervt hat. Aber ich sehe einfach, Gott nutzt es. Und wenn er das nutzt, ist es gut so. Dann gehen wir den Weg, auch wenn es nochmal knüppelhart ist, nicht so schlimm. Wenn dadurch Leute zum Glauben kommen, nehme ich das gerne in Kauf. Aber das ist einfach, dass wir das verstehen. Es geht darum, Gott möchte uns zu seinem Licht in dieser Welt machen. Dadurch, dass wir nicht etwas Besonderes sind, sondern dass wir gut sind und gerecht und wahr, ehrlich, offen. Auch das gehört mit dazu. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Du bist der, der da ist, auch wenn wir selber manchmal nur zum Teil da sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns wirklich zum Scheinen bringst. Vielleicht nicht so wie bei dem Mose damals, der sich dann ein Tuch über den Kopf hängen musste, aber doch so, dass die Leute etwas spüren davon. Dass der, der vor ihnen steht, nicht nur ein Mensch ist, sondern jemand ist, den du gebrauchst. Und ich bitte dich darum, dass du uns zu diesen Menschen machst, uns alle. Dass wir an der Stelle, wo wir die Möglichkeiten haben, etwas von deiner Liebe weitergeben. Danke dafür, dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst, dass du uns niemals alleine lässt und dass wir an deiner Hand geborgen diesen Weg gehen können, weil du da bist, weil du der gute Gott bist, der mit uns geht, der uns zur Seite steht, der uns führt und leitet. Danke dafür von ganzem Herzen. Und so lege ich diesen Tag ganz bewusst wieder in deine Hände und bitte dich auch schon für den nächsten Sonntag, dass du alles so vorbereitest, dass es deinem Willen entspricht und dass deine Liebe am nächsten Sonntag wirklich sichtbar wird, durch uns alle. Danke dafür, dass du bei uns bist und keiner von uns alleine sein wird. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen.